Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zum Auftakt aber zum neuartigen Coronavirus. Das hält uns als Wissenschaftsredaktion ja jetzt seit ziemlich genau einem Jahr auf Trab und wird das wohl noch viele Monate lang tun. Über die aktuellen Fragen und Probleme rund um die Corona-Impfung haben wir Sie hier im Programm ja bereits ausführlich informiert und werden das auch weiterhin tun. In den kommenden Tagen wollen wir aber bewusst mal einen Schritt zurücktreten und in einer sechsteiligen Serie rekapitulieren, was wir bislang über SARS-CoV-2 gelernt haben. Denn nur wer seinen Gegner kennt, kann ihn effizient bekämpfen.
Vertrauter Feind. Was wir über SARS-CoV-2 wissen.
Folge 1. Woher stammt das neue Coronavirus?
Die chinesische Millionenstadt Wuhan hatten vor einem Jahr nur wenige auf dem Schirm. Doch das änderte sich, als sich dort rätselhafte Atemwegserkrankungen häuften, die wir heute als Covid-19 bezeichnen. Das Epizentrum der Corona-Pandemie war wohl ein Wildtiermarkt in Wuhan. Aber wie war der neue Erreger SARS-CoV-2 dorthin gekommen? Arndt Reuning hat sich auf die Spurensuche gemacht und sich einen Überblick über die aktuelle Studienlage verschafft. Arndt, was weiß man bisher über den Ursprung des Virus?
Ja, darüber habe ich gesprochen mit dem Epidemiologen Fabian Lehnderz vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Er gehört zu dem Team, das im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO nach China reisen wird, um zu untersuchen, woher SARS-CoV-2 denn nun stammt. Und er sagte mir, vieles zur Herkunft des Virus sei noch unklar. Eine sehr wahrscheinliche Hypothese lautet, es stammt aus dem Tierreich, ursprünglich wahrscheinlich von Fledermäusen. Denn es wäre ja nicht das erste Mal in den vergangenen, ungefähr 20 Jahren, dass Coronaviren von Tieren auf Menschen übergesprungen sind. Also die Atemwegserkrankung SARS wird von einem Coronavirus verursacht und sie wurde 2002 erstmals in China beobachtet und führte dann eben auch zu einer Pandemie. Das Virus könnte in der Natur von Fledermäusen stammen, von den Hufeisennasen, aber auch eine bestimmte Art von Schleichkatzen wurde diskutiert, die Larvenroller. Und auch MERS, 2012 erstmals auf der arabischen Halbinsel aufgetreten, geht eben auf ein Coronavirus zurück. Hier könnten Dromedare den Erreger von Fledertieren auf Menschen übertragen haben.
War diese Vorgeschichte dann sozusagen auch der Grund, dass die Fledertiere relativ früh schon auch bei SARS-CoV-2 unter Verdacht geraten sind?
Ja, das weiß man eben, dass sie diese Viren haben und dazu gab es dann erste Ergebnisse Anfang Februar im Fachmagazin Nature, publiziert von Fachleuten vom Institut für Virologie in Wuhan. Die hatten sich unter anderem alte Proben angeschaut von Viren, die bei Fledermäusen, bei Java-Hufeisennasen gefunden worden waren in der chinesischen Provinz Yunnan in einem verlassenen Kupferbergwerk. Und dort war man dann auf ein Coronavirus gestoßen, dessen Genom zu ungefähr 96% übereinstimmte mit demjenigen von SARS-CoV-2. 96%, das ist schon mal nahe dran, aber eben keine 100%ige Übereinstimmung. RATG13, so wird dieses Coronavirus bei den Fledermäusen genannt. Und RATG13 und SARS-CoV-2, die dürften wohl aus demselben Vorläufervirus hervorgegangen sein. Aber dann haben sich die Linien vermutlich vor etlichen Jahrzehnten getrennt. Und so legt es auch eine internationale Studie aus Nature Microbiology nahe, die Ende Juli veröffentlicht wurde. Das hat mir auch Fabian Lehnderz bestätigt. Es muss noch ein natürliches Reservoir für ein Virus geben, das genetisch näher an SARS-CoV-2 liegt als dieses Fledermausvirus. Also möglicherweise eine andere Fledermauspopulation, die es beherbergt. Aber die hat man eben noch nicht entdeckt.
Und wie und wo könnte das Virus denn dann von den Fledermäusen auf den Menschen übergesprungen sein?
Naja, wahrscheinlich in Wuhan, wo die Pandemie eben auf einem Wildtiermarkt ihren Anfang nahm und wahrscheinlich über einen Zwischenwirt, wo sich das Virus dann auch noch einmal genetisch etwas verändert hat, wo es mit anderen Viren Erbgut ausgetauscht hat, denn RATG13, Fledermausvirus, bindet nicht wirklich gut an die Oberflächen von menschlichen Körperzellen. Es muss sich diese Fähigkeit also irgendwo noch angeeignet haben. Eine heiße Spur, in welchem Zwischenwirt das passiert sein könnte, ergab sich bereits Anfang Februar eine Vorabveröffentlichung aus China hatte Schuppentiere in den Blick genommen, besonders das malaiische Schuppentier. Das ist eine bedrohte Säugetierart, deren Körper teilweise von harten Hornschuppen bedeckt ist, die in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet werden. Und dieses Forscherteam hatte Schuppentiere von einer Rettungsstation für Wildtiere untersucht und auch dort Viren gefunden, die eine hohe genetische Übereinstimmung mit SARS-CoV-2 gezeigt haben, aber eben auch nur rund 90%. Also welches Tier als Zwischenwirt fungiert hat, ist immer noch nicht bekannt. Das Team der WHO, das demnächst nach China reist, soll eben genau das klären.
Das dürfte wahrscheinlich nicht ganz leicht werden. Wie genau wollen die Forscherinnen und Forscher denn da vorgehen?
Naja, es gibt zwei Stoßrichtungen bei dieser Mission, hat mir Fabian Lehnderz erklärt. Zum einen sucht man eben gerade nach diesem Zwischenwirt. Der Wildtiermarkt in Wuhan, wo die ersten Berichte über Infektionen bei Menschen aufkamen, der wird dabei die zentrale Rolle spielen. Also welche Tierarten wurden dort gehandelt, befinden sich darunter verdächtige Kandidaten, wurden die gezüchtet oder in freier Wildbahn gefangen? Gibt es denn überhaupt darüber Aufzeichnungen? Existieren Dokumentationen? Und auf der anderen Seite geht es dann um Ansteckungen bei Menschen in Wuhan. Gibt es Proben, etwa Abstriche aus den Wochen und Monaten, bevor die ersten Fälle bekannt wurden? Lassen sich dort noch Viren nachweisen? Und dann in Blutproben, lassen sich dort Antikörper finden? Das Ziel ist es einfach weiter in die Vergangenheit zurückzugehen und damit zum Ereignis, wo das Virus möglicherweise vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist.
Das heißt, man sucht wirklich Patient Zero, also die Person, bei der die Infektion zum ersten Mal aufgetreten ist.
Naja, das wäre natürlich optimal, wenn man diesen Menschen finden könnte und dann mehr über seine Lebensgewohnheiten wüsste. Lebte er in der Stadt oder arbeitete er möglicherweise als Bauer auf dem Land? Hatte er Kontakt zu Tieren, die als Zwischenwirt in Betracht kommen? Aber Fabian Lehnderz ist da etwas skeptisch, ob dieser Patient null gefunden werden kann, denn möglicherweise war er gar nicht ernsthaft krank, hatte vielleicht nur milde Symptome oder sogar gar keine, oder die Anzeichen der Krankheit wurden damals einfach für eine normale Erkältung gehalten. Also das dürfte die Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden.
Anfangs wurde ja auch immer wieder diskutiert, ob das Virus aus einem Biolabor stammen könnte vom Institut für Virologie in Wuhan. Ist das denn aus Sicht der WHO-Experten noch eine ernstzunehmende Möglichkeit?
Also Fabian Lehnderz sagte mir, dass das Team der WHO vorerst keine Möglichkeit ausschließen möchte. Sie wollen sich alleine durch die wissenschaftliche Evidenz leiten lassen, durch die Daten. Er glaubt aber, dass ein Eintrag des Virus aus dem Tierreich am wahrscheinlichsten ist. Das Labor in Wuhan ist ja immerhin ein Hochsicherheitslabor der höchsten Stufe. Und außerdem hatte ein Team um den Molekularbiologen Christian Anderson schon Mitte März in Nature Medicine dargelegt, warum sie es ebenfalls für unwahrscheinlich halten, dass das Virus aus einem Labor entkommt. Ist. Es sieht einfach aus, als sei es natürlich durch Evolution entstanden.
Woher stammt das neue Coronavirus? Arndt Reuning hat für uns den aktuellen Stand der Erkenntnisse zusammengefasst. Vielen Dank davon. In Folge 2 unserer Serie Vertrauter Feind verraten wir morgen, wie tödlich das neuartige Coronavirus ist.